Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Merlin Kopacz und ich freue mich heute sehr, mit Klaus Kaldemorgen zurück zu sein. Hallo Herr Kaldemorgen, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Häufig.
Ich freue mich sehr. Klaus Kaldemorgen muss man sicherlich nicht vielen unserer Zuschauer vorstellen. Er ist einer von Deutschlands bekanntesten und erfolgreichsten Fondsmanager. Und heute wollen wir mal ein bisschen über die aktuelle Situation an der Börse sprechen. Herr Kaldemorgen, vielleicht starten wir mit drei schnellen, kurze Frage-Antwort-Spielchen rein. Die FED wird in diesem Jahr
maximal zweimal die Zinsen sinken, ungefähr 0,5%.
Deutsche Aktien finde ich jetzt
attraktiv, aber eigentlich nur wegen der hohen Dividendenrendite.
Und Anleger sollten jetzt unbedingt
international streuen, über verschiedene Sektoren streuen und eine Konzentration auf einzelne Werte in dem Portfolio vermeiden.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Börse Online. Ja, Herr Kaldemorgen, wir sind heute am Mittwoch, am Tag der FED-Zinsentscheidung. Wenn das Video erscheint, ist sie dann schon durch. Was können Anleger sozusagen dann heute erwarten und wie wird es in den nächsten Monaten, vor allem in den USA, mit den Zinsen weitergehen?
Nun, heute wird vermutlich keine Zinssenkung erfolgen. Ich glaube auch insgesamt, dass der Zinssenkungsprozess sehr zäh sein wird. Noch am Anfang des Jahres hatte man insgesamt 6 Zinssenkungen von der FED erwartet. Jetzt sind es maximal, wie gesagt, nur noch 2 Zinssenkungen. Und ich denke, die FED selber wird ein bisschen nach den Daten entscheiden. Das heißt, wie hoch wird die Arbeitslosigkeit sein? Wie groß wird die Inflationsrate sein? Aber der große Optimismus ist, glaube ich, wird im Augenblick ein bisschen zurückgenommen.
Mhm. Ja, Sie hatten es angesprochen, am Anfang des Jahres waren die Märkte ja schon noch sehr euphorisch, bezogen auf viele Zinssenkungen. Die Aktien sind schön gestiegen. Da gab es jetzt eine Enttäuschung. Die Börsen halten sich dafür aber relativ gut.
Aber hallo, ja.
Jetzt ist ja das Szenario, das haben Sie auch angesprochen, wahrscheinlich gibt es in diesem Jahr in den USA noch 2 kleine Zinssenkungen. Wenn das so passiert, was erwarten Sie dann so bis Jahresende für Aktien?
Eigentlich nicht mehr allzu viel. A, muss man sagen, der Markt hat natürlich die erste Hälfte des Jahres wurde er getrieben von der Zinssenkungsfantasie. Aber wir hatten natürlich auch ein thematisches Thema, und zwar künstliche Intelligenz. Und das hat eigentlich doch die Zinssenkungsfantasie überschrieben. Die Kurse sind in diesem Jahr mit, ich glaube, so 11,5% gestiegen. Das ist ja mehr, als was wir über 10 Jahre im Durchschnitt hatten. Also ist jetzt schon ein ausgesprochen gutes Aktienjahr. Und das auch noch bei einer fallenden Volatilität. Das heißt, die Sicherheit der Anleger war relativ hoch, dass die Börsen nach oben gehen. Und ich glaube, das wird uns in der zweiten Jahreshälfte so nicht mehr passieren. Ich rechne damit, dass die Volatilität ansteigt, dass Unsicherheit an den Märkten kommt, auch was die Zinssenkungsfantasie angeht. Und ja, dass die Märkte wohl eher auf der Stelle treten unter hohen Kursschwankungen.
Ja, ja, okay, das ist mal ein Szenario, mit dem man arbeiten kann. Da noch eine Nachfrage, weil Sie sagten das auch am Anfang bei den kurzen Fragen. Anleger sollten breit streuen und nicht zu viel auf Einzelwerte setzen, hatten Sie das so gesagt?
Das ist richtig.
Ja, wegen dieser Unsicherheit und Volatilität, die Sie dann erwarten fürs zweite Halbjahr.
Nicht unbedingt nur deshalb. Was wir im Augenblick sehen, ist natürlich eine hohe Konzentration an den Aktienmärkten. Allen voran eine Aktie wie Nvidia, die in diesem Jahr 140% gestiegen ist und mittlerweile zu den 2-3 größten Werten international zählt. Wenn man zu viel von diesen Werten in seinem Portfolio hat, getrieben von der Euphorie über künstliche Intelligenz, erscheint mir das zu viel zu sein. Man sollte neben diesen Werten, die man schon haben sollte, das ist ja nicht die Frage ob, sondern wie viel, sollte man versuchen, auch noch ein paar Werte in seinem Portfolio zu haben, die nicht unbedingt stark korreliert sind mit diesem Thema.
Jetzt haben wir auch direkt das Interview wieder mit den Zinsen und den Zentralbanken angefangen. Ich habe das Gefühl, gerade so in den letzten 1-2 Jahren wurden die Börsen natürlich, ist ja irgendwo auch logisch, aber sehr, sehr, sehr viel von der Zinspolitik und von den Zentralbanken gesteuert und beeinflusst. Auch so im historischen Vergleich. Konzentriert man sich zu sehr aktuell auf die Zinsen und die Notenbanken?
Das war sicherlich am Anfang des Jahres so. Es ist natürlich immer so, Börsen werden von den Zinstrends bestimmt. Und ja, am Anfang des Jahres hätte ich auch gesagt, wir sind in einem Jahr der Zinssenkungen und das ist immer gut für Aktien, also auf Aktien setzen. Nur ist das halbe Jahr vorbei, die Börsen haben auf die Zinssenkungen gesetzt. Ich glaube, jetzt muss man etwas einen Schub mal zurücktreten und gucken, was kommt jetzt eigentlich danach. Und was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, ist nicht, dass der Zinstrend zum Ende kommt. Er wird zäh sein, das sagte ich bereits. Ich glaube, dieses Thema der künstlichen Intelligenz hat die Kurse sehr stark befeuert. Man sieht das ja an einzelnen Werten und an dem Technologiesektor insgesamt. Und obwohl ich glaube, das ist ein Trend, ähnlich wie wir es beim Internet Anfang des Jahrtausends gesehen haben. Nichtsdestotrotz, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als dass die Erwartungen im Augenblick stärker steigen als die Gewinne der Unternehmen. Deshalb glaube ich, wird es irgendwann mal zu einem Lackmustest kommen, vielleicht Ende September, wenn die dritten Quartalsergebnisse kommen, dass dann vielleicht gewisse Enttäuschungen stattfinden, einfach dadurch, weil die Erwartungen so weit nach oben gegangen sind, dass es kaum noch reicht, wenn die Erwartungen getroffen werden. Investoren wollen, dass ihre eigenen Erwartungen noch übertroffen werden. Und das ist eine ungesunde Mischung an den Börsen.
Das hat man ja teils auch an den Quartalzahlen jetzt von verschiedenen Unternehmen gesehen. Wenn diese hohen Erwartungen oder auch die Ausblicke, die teils nicht schlecht waren, aber wenn die Ausblicke nicht euphorisch waren, dann wurden manche Aktien echt schon wieder hart abgestraft.
Ganz genau. Nochmal, es ist nicht so, dass man diese Werte vermeiden sollte. Es ist eine rein taktische Geschichte, ob man jetzt noch Positionen aufbauen sollte. Das ist, glaube ich, hier die Frage. Die meisten werden vermutlich den einen oder anderen Wert in dem Portfolio haben. Mhm. Das haben wir ja auch. Und damit ist dann vielleicht auch gut. Man müsste sich vielleicht mal überlegen, was gibt es noch für Sektoren oder Werte, auf die man setzen könnte, um ein gewisses Gegengewicht zu diesem Thema zu haben.
Da kommen wir auch gleich drauf, was Sie dann vorschlagen, Herr Kaldemorgen, um das Portfolio etwas stabiler aufzustellen. Zunächst einmal, weil die Frage hatte ich auch notiert. Der Sommer steht jetzt vor der Tür und oft ist der Sommer ja eher etwas schwächer. Wie passt das jetzt in die Saisonalität? Und Sie sagten, so Ende September dürfte der Lackmustest kommen mit den nächsten Quartalzahlen dann. Heißt es, jetzt im Sommer gibt es vielleicht noch so die Ruhe vor dem Sturm?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Ruhe sein wird. Was mich immer irritiert ist, vor einem Jahr hatten wir in den USA eine Volatilität an den Börsen von etwa 20. Die war jetzt vor einigen Wochen, ist die runtergekommen auf 12. Das heißt, die hohe Sicherheit, die Confidence der Investoren war schon ungewöhnlich hoch. Also, dass wir weiterhin mit dieser niedrigen Volatilität jetzt in den Herbst hinein segeln, sehe ich eigentlich nicht. Mag sein, dass ein paar Sommermonate, die ereignisarm sind, nicht allzu viel anhaben werden, aber spätestens im September, glaube ich, werden wir Volatilität in den Börsen bekommen.
Sehr spannend. Eine Frage noch, bevor wir dann auch zu Ihrem Fonds kommen. Denn Sie haben es angesprochen, aus Ihrer Sicht, ab September wird es etwas ruckelig und im Herbst sind auch noch die US-Präsidentschaftswahlen.
Genau, ja.
Traditionell, wenn man diesem Präsidentschaftszyklus folgt, wird es ja vor den Wahlen an den Märkten auch meist nochmal ruckelig und da wird oft abverkauft. Das bildet jetzt ja in Ihrem Szenario ja schon so für September, Oktober eine ziemlich unruhige Zeit für den Börsen.
Das ist richtig. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Präsidentschaftswahl insgesamt den Börsentrend stark beeinflussen wird. Ich glaube, der Börsentrend wird weiterhin durch Zinsen bestimmt und durch dieses thematische Umfeld. Aber natürlich, sollte Trump gewählt werden, kann es zu außenpolitischen Entscheidungen kommen, die sicherlich auch nochmal dieses Gebiet geopolitische Risiken ansprechen. Und das sorgt dann auch nochmal für Unsicherheit, vor allen Dingen natürlich im Handel mit China.
Absolut. Kommen wir dann zu Ihrem Fonds, Herr Kaldemorgen. Mittlerweile sind Sie ja Co-Fondsmanager mit Ihren Kollegen beim DWS-Konzept Kaldemorgen. Ganz allgemein erstmal, wie zufrieden sind Sie aktuell mit der Fonds-Performance, mit der Zusammenstellung? Was läuft aus Ihrer Sicht gut?
Ich glaube, wir haben uns ja gut geschlagen die letzten 2-3 Jahre. Wir hatten vor allen Dingen in dem Moment, wo die Zinsen sehr stark gestiegen sind, die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir waren short, langlaufende Bonds. Gleichzeitig haben wir mehr auf Value denn auf Wachstumsaktien gesetzt. Und das hat uns gerade in diesem Jahr natürlich gegenüber der Konkurrenz gute Performance verschafft. Dieses Jahr, muss ich sagen, läuft es okay. Mhm. Klar, diejenigen, die alles auf Technologie und Wachstum gesetzt haben, die laufen natürlich besser. Allerdings auch die, die auf ein Rentenjahr gesetzt haben, für die läuft es auch nicht besonders gut. Das haben wir auch vermieden. Deshalb sind wir eigentlich ganz gut mit etwa 4% im Plus für einen Mischfonds. Ist das, glaube ich, ein ganz ordentliches Ergebnis. Und das bei einer Volatilität von 6 etwa.
Das muss man schon sagen, auf jeden Fall. Und Sie haben es angesprochen beim Thema Renten und Anleihen. Weil viele haben ja wirklich noch vor einigen Monaten gesagt, jetzt umschichten. Und wenn die Zinsen sinken, dann sind Anleihen, ich will jetzt nicht sagen, das Maß aller Dinge, aber es ging in die Richtung, was einige gesagt haben. Sie haben schon angesprochen, also Anleihen im Moment gut oder lieber noch ein bisschen die Finger?
Ja, es war ein großer Irrtum von vielen Investoren, die die Zinsentwicklung gleichgesetzt haben mit attraktiven Anleihen. Was attraktiv war, waren die kurzfristigen Zinsen, Tagesgeld, da hat man 4% fast gekriegt. Auch sehr kurzlaufende Anleihen waren attraktiv. Aber die langlaufenden Anleihen fand ich persönlich nicht besonders attraktiv, vor allen Dingen, weil deren Rendite immer noch unter der bestehenden Inflationsrate lag. Deshalb hatten wir die Strategie, wir haben relativ viel Geld in kurzlaufenden Anleihen gesetzt, haben aber gesagt, unser Risikobudget nutzen wir eher auf der Aktienseite, denn auf der Anleihenseite. Also wir hatten bisher noch keine langlaufenden Anleihen im Portfolio und das hat uns sehr geholfen, denn man darf nicht vergessen, der REX Performance Index dieses Jahr liegt bei minus 2, etwas Prozent.
Sie setzen im Fonds auch auf große Tech-Werte. Haben Sie auch eben angesprochen, haben Sie drin. Vielleicht geben Sie aktuell einen kleinen Überblick, auf welche größeren US-Tech-Werte oder Tech-Werte allgemein setzen Sie da?
Naja gut, von den Magnificent Seven, wie man sie nennt, haben wir 4 in unserem Portfolio. 2 davon sind in den Top-10-Positionen. Das kann man nachlesen. Das ist eine Microsoft und eine Alphabet. Das ist dann der Anteil, den wir in diesem Bereich haben. Wenn man das an einen Aktienindex misst, würde man immer noch sagen, wir sind etwas underweight. Aber wir haben nie den Ehrgeiz oder die Intention gehabt, einen Index nachzubilden, sondern managen das Risiko und versuchen mit dem relativ niedrigen Risiko, was der Fonds hat, eine möglichst hohe Performance zu erzielen. Also auch hier wieder keine Frage, man muss diese Werte haben. Die große Kunst besteht, wie viel davon.
Absolut. Dann haben Sie angesprochen, dass Sie natürlich viel auf Value-Werte setzen. Mhm. Was gefällt Ihnen aktuell an Value-Aktien und vielleicht auch, können Sie ein, zwei rauspicken, was da aktuell sehr gut läuft?
Auch da kann man sich umschauen unter den großen 10 Werten, die wir in unserem Portfolio haben. Da finden sich, ich glaube, auf Platz 3 und 4 2 europäische Versicherungswerte, die teilweise genauso eine gute Performance erzielt haben wie die großen Tech-Werte. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also im Finanzbereich, das war ein gutes Gegengewicht zu den Technologiewerten. Wenn man dennoch weiter runtergeht, findet man auch einige Werte aus dem Healthcare-Bereich, der sich zwar insgesamt dieses Jahr enttäuschend entwickelt hat, aber das kann sich durchaus im Verlauf des Jahres noch ändern. Jedenfalls, wenn ich mir angucke, die großen 10 Werte, die wir im Portfolio haben, davon haben sich 7 sehr ordentlich mit Positiventwicklung gehabt. 3 davon waren dann etwas schwächer, aber damit muss man auch mal leben.
Ich gehe aber mal davon aus, dass ja die meisten Depots von Privatanlegern jetzt auch nicht 100% immer mit allen Werten im Plus liegen.
Ja, das kommt auf die Mischung an.
Genau. Das ist wichtig. Sie haben auch anfangs gesagt, dass Sie bei deutschen Aktien aktuell vor allem so die Dividendenstarken sehr interessant finden. Die Dividendensaison ist jetzt ja zwar gerade so vorbei, aber sollten Anleger weiterhin so auf die Dividendenbranche setzen?
Nochmal, ich finde, Dividendenaktien stabilisieren das Portfolio. Man muss, darf nicht erwarten, dass man dadurch eine riesen Performance erzielt. Aber sagen wir mal, eine im einstelligen Bereich liegende Performance ist inklusive der Dividendenrendite schon drin und das ohne besonders hohe Schwankungen. Man muss ab und zu mal achten, wo wir immer sehr stark drauf gucken, wie entwickelt sich das Portfolio in den Zeiten, wo die Quartalsergebnisse verkündet werden. Man sieht immer, da gibt es Werte, die steigen an solchen Tagen plus 10%. Und es gibt natürlich auch Werte, die fallen zweistellig an solchen Tagen. Wir beobachten da unser Portfolio immer sehr, sehr genau, ob es von der Volatilität her sich nach oben entwickelt. Das ist immer so ein Lackmustest. Wenn das Portfolio relativ stabil ist während solcher Phasen, dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Mhm. Ansonsten, wenn es dann zu sehr schwankt, würde man eher sagen, da ist eine Schieflage im Portfolio, die man vielleicht abfedern muss. Mhm.
Dann direkt bezogen darauf, wie war es bislang in diesem Jahr? Mussten Sie viel beim Portfolio eingreifen?
Ja, wir mussten ab und zu mal eine gewisse Portfoliohygiene betreiben. Man hat immer Werte, von denen man sich mehr versprochen hat, die das dann nicht gehalten haben. Dann muss man auch mal einen Schnitt machen und sagen, da muss man raus. Wir haben auch, sagen wir mal, Einzelpositionen insgesamt etwas reduziert, damit die Konzentration von einzelnen Werten nicht zu groß wird im Portfolio. Ja, und man muss auch sagen, wir sind sehr stark Large Cap lastig. Also wir haben wenig mittlere oder kleinere Werte im Portfolio, wenn überhaupt.
Herr Kaldemorgen, wie sehen Sie das aktuell mit den Rohstoffen? Also reine Investments in Rohstoffe. Für Sie aktuell etwas, was Anleger erwägen sollten oder was Sie auch im Fonds machen würden?
Nein, ich bin eigentlich kein großer Freund von Rohstoffinvestments. Wenn Sie diese mal über einen langen Zeitablauf sehen, haben Sie ein Investment mit hohen Schwankungen. Aber wenn Sie denn den jährlichen Return sehen im Durchschnitt, ist der nicht besonders groß. Das heißt, Sie nehmen viel Risiko, haben aber relativ wenig Ertrag. Also da muss ich sagen, erscheinen mir Technologiewerte eigentlich das bessere Investment zu sein. Die schwanken auch, bieten mir aber doch einen deutlich höheren durchschnittlichen Ertrag als die Rohstoffwerte. Also außer einige Ausnahmen haben wir weder Energie noch Rohstoffwerte im Portfolio. Mhm.
Bei welchen Aktien sollten Anleger sonst aktuell vielleicht etwas vorsichtiger sein? Sie haben es ja schon angesprochen, vielleicht diese KI-Aktien oder Tech-Aktien, die halt schon eine sehr, sehr hohe Bewertung aufweisen. Sehen Sie sonst irgendwo eventuell, man spricht ja gern von einer Blasenbildung oder sowas in der Art, sehen Sie irgendwo Gefahren bei Aktien?
Nein, eigentlich nicht. Ja, man hört das immer oft, dass gerade in den Technologieaktien sich eine neue Blase entwickelt. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Wenn man mal die Bewertungen dieser Magnificent Seven vergleicht mit den größten Werten, die wir im Jahr 2000 hatten, dann stellt man fest, dass deren Bewertungen diesmal nicht exorbitant hoch sind. Ich halte aber auch ohnehin nichts davon, zu sehr über die Bewertung zu argumentieren. Denn natürlich muss man an den Erfolg dieser Werte glauben. Wenn man nicht dran glaubt, darf man sie nicht haben. Aber ich denke schon, wir haben es hier mit einem Thema zu tun, was unsere Welt verändern wird. Und man muss auch zugesehen, die Struktur der Märkte ändert sich durch die Digitalisierung und hat sich bereits massiv verändert. Also ich sehe nicht, dass es ja eine Blasenbildung haben, die irgendwann mal implodiert. Aber natürlich durch die Gewinnentwicklung kommt es kurzfristig zur Enttäuschung und natürlich kann sich auch über die Inflationsrate die ganze Lage wieder schnell ändern, sodass die Zinsfantasie aus den Märkten raus ist. Das ist die Gefahr, nicht die Bewertung, die wir im Augenblick an den Märkten sehen.
Sehr interessant, ja. Herr Kaldemorgen, spielen denn Gold und Bitcoin oder Kryptowährungen im DWS-Konzept Kaldemorgen eine Rolle?
Gold spielt eine Rolle, Krypto spielt keine Rolle. Lassen Sie mich das vielleicht kurz erklären. Also wir haben etwa 8% Gold bei uns im Portfolio. schon eine Zeit lang. Das war dieses Jahr ein sehr, sehr guter Performer. Ich glaube, Gold hat 13-14% in Euro verdient. Das ist mehr, als wir aus dem Aktienmarkt herausgezogen haben. Ich glaube, Gold ist eine gute Versicherungspolice gegen Risiken, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen oder vernünftig abschätzen können. Also zum Beispiel geopolitische Risiken. Und deshalb glaube ich, ist Gold auch wegen seiner langen Historie eine gute Diversifikation und in schwierigen Zeiten auch ein verlässlicher Performance-Bringer. Bei Bitcoin liegt die Sache etwas anders. Ich gebe gerne zu, dass Bitcoin-Investments auch vielleicht ein Generationsproblem sind. Also die Affinität gerade von jüngeren, technologieaffinen Investoren ist natürlich sehr hoch. Klar, ist nicht so meine Altersklasse. Ich muss allerdings sehen, ich manage einen risikokontrollierten Fonds. Ich muss mein Risikobudget vorsichtig einsetzen. Und allein der Bitcoin aufgrund seiner Volatilität kommt deshalb eigentlich nicht in Frage, weil das Risiko, was ich da an Bord nehmen würde, kann ich schlecht handeln. Vor allen Dingen, weil man auch sieht, dass die Korrelation zwischen Bitcoins und Technologieaktien nach wie vor sehr hoch ist. Also ich bekomme keine Risikodiversifikation ins Portfolio. Deshalb ist Bitcoin nicht schlecht oder böse, sondern es passt einfach nicht zu der Natur eines solchen Portfolios.
Das heißt, weil die DWS-Tochter Xtrackers ja auch mittlerweile Produkte, ETCs auf Bitcoin, Ethereum anbietet, vorerst, haben Sie ja eigentlich gesagt, würden Sie dem einen Riegel vorschieben und sowas erstmal nicht in Ihrem Fonds jetzt verwenden, wegen der Volatilität und dem Risiko.
Ganz genau. Aber wir haben diese Fonds ja aufgelegt, um Anlegern, die das gerne möchten, dann auch eine Möglichkeit, eine Zugangsmöglichkeit zu zeigen. Und das ist ja auch in Ordnung. Jeder Anleger muss dann auch für sich entscheiden, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir.
Bedeutet, das könnte man dann privat beimischen in seinem Depot dann.
Ganz genau, ja.
Eine Frage noch zu Gold. Denken Sie denn nach dieser starken Rallye, dass diese Gold-Rallye weitergeht in diesem Jahr?
Ja, wenn sich die geopolitischen Risiken nochmal erhöhen, mag Gold Potenzial nach oben haben. Ich persönlich rechne im Augenblick eigentlich nicht damit, dass sich diese Rallye sehr weit fortsetzen wird. Was wir gesehen haben, ist, dass vor allen Dingen Zentralbanken, und da ist wahrscheinlich eine ganz, ganz wichtige Zentralbank im Vordergrund, Gold gekauft haben. Möglicherweise, um die Abhängigkeiten vom US-Dollar und US Treasuries zu verringern durch eine andere Vermögensklasse. Ob sich das so weiter fortsetzen wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir Gold verkaufen, sondern wir bleiben bei unserer Positionierung. Und ja, wir würden uns dann tatsächlich freuen, wenn es nach oben geht. Auf der anderen Seite sollte man immer vorsichtig sein, was man sich wünscht. Denn ein steigender Goldpreis bedeutet an anderen Enden dann wahrscheinlich eher Verluste.
Ja, Sie haben noch ein spannendes Thema angesprochen, nämlich den US-Dollar. Da hat man in der Woche jetzt ja wieder gesehen,
ja.
Oder in der vergangenen Woche besser gesagt nach der EZB-Zinssitzung, dass der Dollar schon wieder stärker geworden war gegenüber dem Euro. Was erwarten Sie jetzt auch gerade in dieser ganzen Zinsthematik weiter für den US-Dollar?
Naja gut, dass der Dollar wieder stärker geworden ist, liegt daran, dass die EZB die Zinsen gesenkt hat und mittlerweile sich die Meinung durchsetzt, die Fed wird erst noch mal zuwarten. Und so ist der Dollar, der mal kurzzeitig schwächer war, jetzt wieder in sein altes Band gerutscht. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir große Ausschläge beim US-Dollar sehen. Also nehmen wir mal 1,05 so als Mittelwert. Da werden wir mit am Ende des Jahres rauskommen. Im Fonds selber haben wir ungefähr 30% US-Dollar. Das liegt daran, dass wir US-Anlagen durchaus attraktiv finden. Einmal die Aktien aus genannten Gründen. Aber auch Zinswerte, Anleihen sind interessant in den USA, weil sie bieten natürlich fast 200 Basispunkte mehr Zinsen. Und deshalb halten wir diese Anlagen, haben den Dollar nicht abgesichert. Sollte es mal zu Schwierigkeiten kommen, auch geopolitische Schwierigkeiten oder vielleicht auch zu einem Rücksetzer beim Wirtschaftswachstum, dann glaube ich, wird der US-Dollar doch wieder auch interessant werden. Erwarten wir zwar nicht, aber auch hier spielt wieder die Rolle, wenn man andere Szenarien hat, wie reagiert eine Asset-Klasse? Und da ist der Dollar immer sehr, sehr hilfreich.
Herr Kaldemorgen, Sie haben jetzt die Geopolitik auch schon öfters angesprochen. Machen wir ganz kurz einen Exkurs dahin, weil es ja für die Börsen schon wichtig ist. Wir haben ja so zwei existierende Konfliktherde, natürlich in der Ukraine, Gaza, Israel und so ein bisschen, der aber scheinbar in den Hintergrund gerückt ist, so Taiwan, China. Da haben jetzt zuletzt einige gesagt, die Gefahr sei so ein bisschen zurückgegangen. Vielleicht eine ganz kurze Einschätzung so zu diesen drei Konfliktherden.
Es ist schwer zu modellieren und sagen wir mal, wenn man erwartet, na, irgendwann wird zu einem Krieg kommen. Wenn das noch 2-3 Jahre raus ist, ist es wahrscheinlich deutlich zu früh, jetzt schon sich darauf zu positionieren. Aber natürlich, es spielt eine Rolle, vor allen Dingen, was natürlich die Entwicklung der Halbleiterbranche angeht, weil da spielt Taiwan eine große Rolle. Und es ist immer so, bei geopolitischen Konflikten, die Börse steigt oder fällt nicht nur wegen der Geopolitik, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Konsequenzen. Mhm. Das heißt, ein Krieg zwischen Taiwan und China wird dann vermutlich unter dem Aspekt gesehen, was geschieht mit der Hochtechnologie, die sich in Taiwan konzentriert. Das könnte allerdings in diesem Fall dann wirklich für die Wirtschaft ein schwerer Schock werden, weil im Augenblick sind wir noch nicht so weit, diese Produktion dort anderswo zu ersetzen.
Also bei dem Konflikt würden Sie sagen, muss man schon noch mal ein wachsames Auge drauf haben.
Auf jeden Fall.
Ja. Herr Kaldemorgen, Sie blicken ja, und das hatte ich ja anfangs auch schon mal gesagt, Sie sind einer von Deutschlands bekanntesten und erfolgreichsten Fondsmanager. Da sage ich jetzt sicherlich nicht zu viel. Und Sie blicken auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Was waren denn, weil wir jetzt auch gerade bei diesen Krisenherden waren, so mit Ihre schwierigsten Momente an der Börse, die Sie erlebt haben?
Es gab einige, weil ich bin ja schon fast 40 Jahre unterwegs in dem Geschäft. Aber aus der jüngsten Vergangenheit, muss ich sagen, war es vor allen Dingen der Ausbruch der Corona-Pandemie. Weil innerhalb kürzester Zeit fielen damals die Börsen zweistellig. Und zwar, das war eine Sache von 1,5 Wochen. Und an vielen Tagen war der Marktlimit down. Das heißt, wir konnten in unserem Fonds nicht hergehen und die Kursverluste hedgen. Das heißt, wir lagen dann irgendwann mal in der Spitze bei -15% im Fonds hinten. Das heißt, wir hatten alle unsere Risikoversprechen gebrochen. Man konnte es zwar erklären, aber es war nicht schön. Jetzt war die Frage, wie gehen wir mit unserem Risikoprozess um? Denn der hätte vorgeschrieben, Risikopositionen zu verkaufen. Das war einer der wenigen Fälle, wo ich tatsächlich hergegangen bin und gesagt habe, wir überschreiben unseren Risikoprozess. Wir sind nicht auf Autopilot, sondern wir sind aktive Fondsmanager und gehen jetzt das Risiko ein, Aktien in unserem Portfolio zu belassen. Weil die Idee war, dass die Notenbanken hier stützend eingreifen werden. Aber ich kann Ihnen sagen, das waren eine Sache von 1-2 Wochen, wo man wirklich arg gezittert hat. Wenn das schiefgegangen wäre, wäre das Vertrauen der Anleger in diesen Fonds natürlich völlig verschwunden. Also das war schwierig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Allerdings, wenn Sie sagen, dass es so schwierige Momente gab, und Sie haben gerade gesagt, seit 40 Jahren sind Sie schon an der Börse, dann haben Sie die ja scheinbar auch immer gut gemanagt. War das immer danach dann auch, dass man gesagt hat, ja, das hat man geschafft und jetzt kommt wieder eine schöne, erfolgreiche Zeit? Oder muss man doch auch als Fondsmanager eher halt in so Gefahren denken, weil man die ja vermeiden sollte?
Also vor Jubel auf dem Parkett tanzen ist nicht so meine Sache, weil man lernt eine Menge Bescheidenheit, weil man weiß, was alles schief gehen kann. Also ich freue mich eher über eine langfristige, stetige Performance nach oben. Wenn ich überhaupt mich über einen Erfolg gefreut habe, ist es der Fonds, der ja 2011 aufgelegt worden ist, doch mittlerweile zu den größten seiner Art mit 14,5 Milliarden zählt und dass die Anleger so viel Vertrauen in diesen Fonds und in unser Team gesetzt haben, das freut mich schon.
Ja, aber das ist ja dann sicherlich auch ein Ausdruck dessen, dass die Performance oft gestimmt hat. Weil ich sag mal, die Anleger würden ja auch nicht auf Dauer über Jahrzehnte in Fonds investieren, wo die Performance nicht stimmt.
Ja, ich denke, wir haben einen Nerv der Anleger getroffen, weil man irrt sich, glaube ich, wenn man meint, Anleger suchen immer die höchste Performance, sondern sie suchen eine risikoadjustierte Performance. Sie suchen erstmal ein Risiko, was zu ihnen passt und geben dann dem Fondsmanager das Mandat, um dann entsprechend auch Performance, die zu dem Risiko passt, zu erzielen. Mhm. Und ich glaube, das Versprechen, was wir da gegeben haben, das hat viele Anleger überzeugt und deshalb sind sie in den Fonds eingestiegen. Also es ist keine Konkurrenz zu einem Aktienfonds, sondern es ist eher eine zu einem bestimmten Anleger passende Vermögensverwaltung. Mhm.
Spannend, Herr Kaldemorgen, dass Sie das ansprechen. Das wusste ich ja jetzt nicht, dass Sie das sagen, aber ich persönlich versuche also zu investieren nach dem Chance-Risiko-Verhältnis.
Völlig richtig.
Ist das also ein Erfolgsgeheimnis?
Das denke ich schon, ja. Es war damals zu der Zeit, wo wir es ausgelegt haben, noch nicht wirklich so in den Köpfen drin. Man hat immer versucht, Performance zu jagen. Mhm. Aber das ist eigentlich langfristig die falsche Strategie. Das Problem bei den vielen Anlegern ist, sie investieren in Aktien, dann geht's nach unten und dann sagen sie, ich hatte viel zu viel Aktien, das übersteigt mein Risikobudget und verkaufen wieder die Aktien und sind dann eine Weile nicht dabei. Mit diesem Fonds können die Anleger aber einen langen Zeitraum dabei bleiben, ohne dass sie einen hohen Stressfaktor oder schlaflose Nächte haben. Und das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch für den Anleger der Erfolg. Er ist langfristig in Aktien investiert, nicht zu 100%, aber genügend, um dann auch im langfristigen Schnitt eine ordentliche Performance zu erzielen.
Sie haben eben gesagt, okay, Sie ist jetzt nicht Ihre Art, vor Freude auf dem Parkett zu tanzen. Und einen Erfolg haben Sie schon erwähnt, nämlich, dass in dem Fonds so viel Vermögen liegt und die Kunden Ihnen ihr Vertrauen schenken. Aber was war sonst eventuell in Ihrer Karriere auch nochmal ein schöner Erfolgsmoment, wo Sie gesagt haben, da ist vielleicht eine Strategie aufgegangen, genauso wie Sie sich das vorgestellt hatten?
Also bei den Anlagen, ich meine, was wäre denn im Anschluss an die Covid-Krise, wo die Inflationsraten auf einmal so stark angestiegen haben. Das war, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir gehabt haben. Also damit wurde etwas die Schmerzen, die wir anfangs der Corona-Krise gehabt haben, dann wieder wettgemacht, weil wenn man in einem Portfolio mal 10-15% Langlauf US-Anleihen short ist und die Zinsen steigen dort auf 5%, dann hat man allein aus dem Sektor, wo alle anderen Verluste machen, einen schönen Gewinn erzielt.
Ja, okay. Kommen wir langsam so zu den letzten Fragen des Interviews, aber ein paar möchte ich Ihnen gerne noch stellen. Nämlich, Sie haben auch schon Ihre Börsenerfahrung angesprochen. Wie unterscheiden sich denn die Börsen vielleicht im Verlauf auch der Jahrzehnte im Vergleich zu heute? Oder gibt es vielleicht, ist das die Überraschung, gibt es gar keinen Unterschied?
Doch, es gibt eine Menge Unterschiede. Zuerst einmal hat sich die Struktur der Anleger völlig geändert. Also als ich Anfang der 80er Jahre angefangen habe, waren noch Privatanleger der dominierende Faktor an den Börsen. Mittlerweile sind es alles institutionelle Anleger, die die Börse machen. Das heißt, das Geschäft ist sehr stark professionalisiert worden. Hinzugekommen ist, dass das aktive Fondsgeschäft mehr und mehr abgelöst wird durch sogenannte passive Fonds. Auch das hat die Börsenlandschaft massiv verändert, weil es begünstigt natürlich großkapitalisierte Werte. Und es begünstigt auch bestimmte Strategien an den Börsen. So ist mittlerweile die Momentum-Strategie mit Abstand die erfolgreichste Strategie. Das liegt daran, weil wenn solche passiven Fonds Mittelzuflüsse haben, dann kaufen sie, wo immer der Preis ist, und treiben dann die großen Werte noch deutlich höher. Aber last not least, auch von der strukturellen Entwicklung, Anfang der 80er Jahre man mag es kaum glauben, dominierten auch noch Rohstoffwerte und Energiewerte, die Aktienindizes. Mittlerweile sind diese fast verschwunden und es dominieren vor allen Dingen Werte der digitalen Ökonomie, ob sie jetzt im Konsumsektor, im Communication-Sektor oder im IT-Sektor verhaftet sind, ist völlig egal. Aber das ist das, was die Struktur der Börse meines Erachtens auch für immer verändert hat und ändern wird.
Sehr interessant. Was sind denn, Herr Kaldemorgen, so Ihre drei wichtigsten Tipps, die Sie Anlegern mitgeben würden, jetzt aufgrund Ihrer Börsenerfahrung oder was Sie auch gesehen, was Sie mitgemacht haben? Worauf sollte man achten?
Also der wichtigste ist, glaube ich, Zeit schlägt Zeitpunkt. Mhm. Ja, also der Anleger sollte sich bei seiner Anlage Zeit nehmen und nicht ständig sein Portfolio hin und her schieben nach Marktlage. Je länger man investiert ist, man sieht das an dem Durchschnitt der letzten 10, 20 Jahre am Aktienmarkt, da waren bisher zumindest zweistellige Renditen möglich. Man brauchte nur dabei zu bleiben. Also das ist wichtig. Andere Börsenweiser, das vielleicht noch nicht ins fallende Messer greifen, weil viele glauben immer, da tun sich Schnäppchen auf an der Börse, wenn ein Kurs mal stark fällt. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Also eher sollte man auf Trends setzen. Und dann wären wir bei der dritten Börsenweisheit, the trend is your friend. Ja. Und einer der großen Trends, die wir im Augenblick sehen, ist nur Digitalisierung mit all ihren Ausdrucksformen. Mhm. Und dann sollte man eher auf sowas setzen, als auf schwankungsintensive andere Strategien. Mhm.
Ja, Sie haben das Thema Trend angesprochen. Was erwarten Sie denn jetzt? So ein bisschen haben wir ja schon so die nächsten Monate an der Börse, wie sie verlaufen könnten, so ein bisschen skizziert. Aber welche Trends, sei es bei Aktien, egal welchen Bereich es an der Börse betrifft, mit welchen Trends rechnen Sie jetzt?
Naja, also ich glaube, die bestehenden Trends werden sich kaum ändern. Nochmal kurzfristig, glaube ich, oder mittelfristig, werden sich die Märkte vielleicht stärker damit auseinandersetzen, wie künstliche Intelligenz in einzelnen Branchen oder in einzelnen Unternehmen monetarisiert wird. Bisher hat man immer sehr stark gesetzt auf die offensichtlichen Gewinner, die Magnificent Seven. Ich glaube aber, dass die künstliche Intelligenz auch in anderen Bereichen disruptive Funktionen hat. Die kann manchmal positiv sein, die kann aber auch manchmal negativ sein. Also ein Sektor, den ich für spannend halte, muss ich sagen, ist nach wie vor der Healthcare-Sektor, weil ich glaube, Forschung und Entwicklung könnte durchaus effizienter gestaltet werden mit der Verwendung von künstlicher Intelligenz. Und es gibt tatsächlich auch schon Zusammenschlüsse von großen Pharmafirmen mit großen Namen auf der Technologieseite, um hier zusammenzuarbeiten. Also finde ich spannend. Aber was mich überrascht, ich habe einige Unternehmen aus verschiedenen Branchen in der letzten Zeit gesehen. Und jede Branche, und sei es nur ein Unternehmen, was Supermärkte hat, sagt, wo wir am meisten drin investieren, das sind künstliche Intelligenz, weil wir besser verstehen, was die Kunden tatsächlich wollen und wie wir die Kunden besser an uns binden. Und das sind keine kleinen Beträge, die diese Unternehmen investieren. Also ich glaube, dass dieses Thema uns noch sehr, sehr lange begleiten wird. Nur am Ende des Tages müssen wir uns auch ein bisschen in Bescheidenheit üben und sagen, so richtig verstehen. Und verstehen wir das noch nicht, vor allen Dingen, wie zukünftig damit Geld verdient wird.
Ja, super interessant, Herr Kaldemorgen. Und wenn man das so merkt, Sie haben ja gesagt, Sie sind schon seit 40 Jahren an der Börse, aber wenn ich Sie jetzt im Gespräch erlebe, werden Sie sicherlich auch noch einige Jahre an der Börse bleiben, weil Sie das mit Leidenschaft machen.
Wir werden sehen, ja.
Als allerletzte Frage, gab es jetzt ein Thema, was wir noch nicht behandelt haben und wo Sie sagen, das ist mir jetzt noch wichtig bei Aktien an der Börse, irgendwas betreffend, wo Sie sagen, das beschäftigt mich aktuell noch?
Es gibt an der Börse eine Strategie, das sagt man, das heißt Reversion to the Mean. Also alles kommt langfristig auf den Durchschnitt zurück. Ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist eine Denkweise, die einfach negiert, dass wir strukturelle Veränderungen haben. Wir haben strukturelle Veränderungen im Technologiebereich, wir haben strukturelle Änderungen auch in der Geopolitik und so. Und das sind Themen, die, glaube ich, einige Branchen, aber auch viele Einzelwerte zu Verlierern machen. Deshalb sollte man nicht darauf hoffen, dass diese irgendwann wieder oberhalb des Durchschnitts handeln werden. Und da, glaube ich, muss man etwas länger mal drüber nachdenken und sollte nicht sein Portfolio mit dem Wissen, was man vor 10 oder 20 Jahren erworben hat, entsprechend strukturieren.
Das waren doch sehr schöne Abschlussworte, Herr Kaldemong. Vielen Dank für das sehr interessante, spannende Interview, für die Einblicke. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wie immer bleibt mir somit nur zu sagen, bleibt investiert.